Ja, das Thema, was bist du wert? Was bist du wert? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Was bin ich wert? Was sind eigentlich andere wert? Die Menschen, die um dich herum sind, von denen du hörst. Und ich glaube einfach, dass das Fragen sind, die wir uns alle schon mal gestellt haben. Ja, wir alle stehen immer vor der Frage, was bedeute ich? Und ich glaube, dass unser eigenes Wertgefühl ganz erheblich unsere Stimmung beeinflusst, unser Wohlbefinden. Ja, wenn ich mich wert fühle, dann geht es mir gut. Und häufig ist dieser Wunsch, etwas wert zu sein, auch wirklich ein Antriebsmotor für unser Handeln. Ja, wir wollen vielleicht beruflich erfolgreich sein. Wir wollen vielleicht in der Gemeinde was Großes vollbringen. Wir wollen vielleicht im Freundeskreis der Tollste sein. Ja, das ist unser Antrieb, weil wir etwas wert sein wollen. Wir tun etwas, weil wir noch wertvoller sein wollen, als wir vielleicht schon sind. Wertvoller als vorher, als wir es waren, aber vielleicht auch wertvoller als andere. Irgendwie wollen wir uns ja herausheben aus der Masse. Wertvoller. Markus M. Ronner, ein Schweizer Theologe, Publizist und Journalist, hat einmal gesagt, so wertlos ist keiner, dass er nicht wenigstens als schlechtes Beispiel herhalten könnte. Ich meine, das ist irgendwie tröstlich, ja, aber reicht dir das, um deinen Wert zu bestimmen? Ja, möchtest du in dieser Skala eingestuft sein? Naja, wenigstens kann man dich noch als schlechtes Beispiel nehmen. Also ich möchte es nicht und ich glaube, wahrscheinlich habt ihr auch andere Ansprüche an euren Wert. Und da gibt es recht interessante Aussagen zu. Wenn man zum Beispiel mal diesen reinen Materialwert des Menschen betrachtet, wir bestehen ja eigentlich nur aus ein bisschen Chemikalien und ein bisschen drumherum. Und wenn man das mal betrachtet, dann gibt es erstaunliche Erkenntnisse. Also 40 Schilling, also das waren noch österreichische Schilling, ich glaube 7 Schilling waren ungefähr eine Mark, also ein halber Euro. 40 Schilling seien die chemischen Bestandteile wert, aus denen der menschliche Körper besteht. Das ist die Antwort, die Georg Kreisler vom Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien erhielt und daraus 1968 dann ein 40-Schilling-Lied komponierte. Also das ging dann darüber, dass der Mensch nur diese 40 Schilling wert sei. Der US-Biochemiker Donald T. Foreman von der Northwestern University bezifferte den mineralischen und nicht-organischen Wert eines Menschen 1969 mit $3,50. Und etwas später korrigierte er die Zahl auf $5,60. Aber das ist jetzt nicht wirklich viel, das sind also knapp unter 5 Euro. Dann gibt es noch andere Meinungen. Der Harold J. Murrethwith recherchierte 1976 im Katalog einer biochemischen Firma nach, was Hormone und andere Verbindungen wert sind. Also ihr merkt, man kannte dann schon so ein bisschen mehr und kam auf einen Wert von durchschnittlich $245,54 für ein Gramm trockenen Menschen. Also unter der Annahme, dass der menschliche Körper aus 68% Wasser besteht, kalkulierte er für sich ein Trockengewicht von 24.436 Gramm und kam somit auf einen Wert von $6,015,44. Das klingt schon anders. Gibt auch ganz interessante Studien aus der Gegenwart oder Informationen. Der Filmemacher Peter Scharf zum Beispiel hat mal recherchiert für einen Bericht, und hat festgestellt, dass ein moldawischer Nierenspender, wenn er denn dann sich operieren lässt und seine Niere spendet, in der Türkei 2.300 € für seine Niere bekommt. Der Empfänger der Niere bezahlt übrigens 80.000 € dafür. Und der IFO-Chef Hans-Werner Sinn hat ausgerechnet, dass Migranten in Deutschland, das ist ja nun im Moment ein ganz heißes Thema, Migranten in Deutschland derzeit ein Verlustgeschäft für den Staat darstellen. 1.800 € beträgt laut IFO-Institut das jährliche Minus eines Einwanderers. Das ist nicht so, wenn man das so als Wertegrundlage nimmt, nicht wirklich rentabel. Ne? Werden jetzt die Betriebswirte unter uns ganz einfach feststellen, das ist ein klassischer Verlust. Gewinnvortrag fürs nächste Jahr. Aber die Frage ist ja, ist der Mensch wirklich nur so viel wert wie seine chemischen Bestandteile? Oder ist er nur so viel wert, wie er als Ersatzteillager für gut zahlende Kunden wert ist? Ist der Mensch vielleicht nur so viel wert, wie er für die Gesellschaft und die Wirtschaft leistet? Ist das der Wert des Menschen? Ist das das, woran wir den Wert eines Menschen messen können? Und ich habe festgestellt, dass wir, und damit meine ich tatsächlich unsere Gesellschaft, zumindest hier im Westen, haben schon ein wirklich ziemlich verschrobenes Bild davon, was ein Mensch wert ist. Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, dass für uns längst nicht jeder Mensch gleich viel wert ist. Wir machen da ganz eklatante Unterschiede. Und dieses Denken, das stelle ich fest, macht auch leider vor christlichen Kreisen nicht Halt. Ich muss sagen, dieses Bild, als ich das gesehen habe, hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Das beinhaltet unheimlich viel Wahrheit. Ja, der ältere Herr sagt, diese armen Jungs scheinen alle gerettet zu werden. Und da meint der Jüngere, so eine Anteilnahme würde ich mir auch bei den Menschen im Mittelmeer wünschen. Und vielleicht erinnert ihr euch dann, das ist noch nicht lange her, da waren diese Jungen von dem Fußballteam in Thailand in der Höhle verschüttet worden. Sie waren also durchs Wasser abgeschnitten, sie drohten dort in dieser Höhle zu ersticken. Und die ganze Welt hat zugeschaut. Jeden Tag in den Nachrichten, jeden Tag Live-Berichte, jeden Tag, wie es ihnen geht. Und alle haben sich bei der Rettung gefreut und das ist auch gut so, dass sie sich gefreut haben. Aber gleichzeitig starben und sterben immer noch jeden Tag im Mittelmeer Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu kommen. Ja, Menschen, die hoffen, dass sie hier in Europa ein besseres Leben haben. Ein Leben, was für uns so selbstverständlich ist. Ein Leben mit Arbeit, ein Leben mit medizinischer Versorgung, ein Leben mit täglichem Essen und Trinken. Für uns absolute Selbstverständlichkeiten. Ja? Und diese Menschen möchten das auch und versuchen, hier hinzukommen. Allein am Freitag, dem 29.06., ein Tag, starben 218 Menschen bei der Flucht von Nordafrika nach Europa. 218, das sind deutlich mehr, als hier in diesem Raum sitzen. Und im Juli und Juni und Juli waren es insgesamt 850 Menschen. Und bei der Flucht über das Mittelmeer sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR seit Anfang des Jahres mehr als 1500 Menschen gestorben. Bei 20.000, die hier angekommen sind. Und ich stelle einfach fest, dass wir und auch wir als Christen, als Gemeinden häufig zuschauen. Wir schauen einfach zu oder eigentlich schauen wir weg. Es bewegt uns nicht. Ja, wir gönnen uns sogar tatsächlich noch den Zynismus eines Markus Söder, der vom Asyltourismus spricht. Markus Söder, wisst ihr vielleicht, ja, Ministerpräsident von Bayern, gehört zu der kleineren der beiden Parteien mit dem C im Namen. C steht für christlich. Ja, ich habe mal eine schöne Karikatur gesehen, da steht Markus Söder am leeren Kreuz, ja, oder an der leeren Wand und Christus rennt gerade mit dem Kreuz unterm Arm weg und Söder fragt, was soll das denn? Ja, hat er ja veranlasst, dass überall Kreuze aufgehängt werden und Jesus sagt zu ihm, tut mir leid, Urheberrecht. Ja, C, christlich. Die Menschen, die vor Armut, Hunger und medizinischer Unterversorgung, Folter und Krieg fliehen, dürfen offensichtlich und öffentlich als Asyltouristen bezeichnet werden. Ja, Touristen. Und wir als Christen stehen nicht auf. Ja, es ist genau dieses Bild, was jemand gemalt hat zum Thema Söder. Ja, Kinder, packt eure iPhones ein, wir machen Asylurlaub in Bayern. Juhu! Das ist die Realität und der ein oder andere von euch kennt sie, ist genau da geflohen. Wo das Realität ist. Und wir Christen stehen nicht auf. Was sind diese Menschen wert? Sind die weniger wert als ich, weil ich vielleicht beruflich erfolgreich bin? Sind sie weniger wert als du? Sind sie weniger wert als meine und deine Bequemlichkeit oder unser Wohlstand? Ist das wichtiger als das Leben dieser Menschen? Sind wir mehr wert, nur weil wir zufällig in einem Land in Europa geboren worden sind? Ja, wer von euch hat seine Wurzeln nicht in Deutschland? Wer ist nicht in Deutschland geboren? Das sind doch einige, ne? Schaut euch mal um. Und es sind euch liebe Geschwister. Aber waren sie das auch, bevor sie hier angekommen sind? Ja, wir sind in diesem Land geboren und viele von uns in Deutschland und wir können nicht mehr was dafür. Oder kannst du was dafür, dass deine Eltern dich hier in Deutschland, deine Mutter dich hier in Deutschland zur Welt gebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich hast du nicht im Bauch gesagt, Mama, ich möchte in Deutschland zur Welt kommen. Können wir nicht auch mal so? Ja, nein, wir haben keinen Einfluss darauf. Und wir hatten keinen Einfluss darauf, aber wir bilden uns was darauf ein. Wir sind geprägt von diesem Denken, dass wir etwas Besseres sind. Und dann hört man ganz oft dieses berühmte Aber. Aber man wird doch wohl mal sagen dürfen. Nein, man wird nicht mal sagen dürfen. Aber was? Und ich stelle dann fest, dass wirklich also auch in christlichen Kreisen unser Gedankengut wirklich richtig durchsetzt ist von den Gedanken dieser Welt. Ja, und zwar dieser Welt auch in Deutschland, in der rechtes Gedankengut schon wieder salonfähig geworden ist. Ja, wo Menschen abgestempelt werden. Ja, Gedankengut von dieser Welt, die nur an sich denkt. Und ich stelle fest, dass wir wieder auf einem Weg sind, der wirklich ganz viel Leid schon über die Welt gebracht hat. Und da hat mal jemand gesagt, das fand ich ganz toll, es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit Politikern, die von wir gegen die sprachen. Ja, und das hören wir heute ganz oft. Ja, wir hier. Wir müssen uns schützen gegen die, die in unser Land rein. Und am besten die Grenze außen in Europa, weil dann haben wir das Problem nicht, dass die an unserer Grenze stehen. Da könnte man die vielleicht sehen. Stell dir mal vor, du machst Urlaub in Bayern und stehst am Grenzzaun. Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die Hilfe suchen. Ja, möglichst groß den Radius ziehen, damit es uns nicht betrifft. Es fing an mit Politikern, die von wir gegen die sprachen. Es fing an mit Intoleranz und Hassreden. Es fing an mit der Aberkennung von Grundrechten. Es fing an mit brennenden Häusern. Es fing an mit Menschen, die einfach wegschauten. Aber, und da muss ich mir einfach mal die Frage stellen, was würde Jesus sagen? Was denkst du, was Jesus in dieser Situation tun würde, was er sagen würde dazu? Ich glaube jedenfalls, dass Jesus bei jedem ertrinkenden Flüchtling weint. Bei jedem Einzelnen. Ich glaube, dass er weint, wenn er im Krieg leidende Menschen sieht. Und ich glaube, dass er weint, wenn Menschen vor Hunger sterben, während wir als Westeuropäer ja eigentlich wie die Made im Speck leben. Ja, ich glaube wirklich, die ärmsten Menschen in unserem Land, denen geht es noch deutlich besser als im Rest der Welt. Ja, und auch mir, ich kann es nur immer wieder sagen, auch wenn meine Kollegen mich fragen und sagen, Mensch, Stefan, du lachst immer noch. Ne? Ja. Du strahlst immer so, trotz der Krankheit. Wie geht das? Ich sage, mir geht es doch besser als mehr als 95% der Menschen auf dieser Welt. Trotz Krankheit. Und da sind Menschen bei, die sind gesund. Und ich glaube einfach, dass Jesus weint, wenn wir andere ausgrenzen. Und Jesus erzählt uns in Matthäus 25 etwas, was uns im tiefsten unseres Inneren wirklich erschüttern muss und was mich erschüttert immer wieder und einfach wachrütteln sollte. Jesus gibt uns einen Einblick in die Zeit, die sein wird, wenn er wiederkommt. Jesus wird seine Gemeinde holen. Das ist das, was wir glauben, ja, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist, um seine Gemeinde zu gründen, um Menschen zu retten. Und er wird sie eines Tages holen. Und da heißt es dann in seinem Wort, da sagt Jesus selbst, wenn der Menschensohn, also Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafen und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Ich finde das eine super starke Aussage von Jesus, weil die sehr, sehr deutlich macht, was Jesus über Menschen denkt. Ja, was Jesus über den Menschen denkt, und selbst wenn er der Geringste ist, in unseren Augen, in unseren menschlichen Maßstäben, ja, auch noch nichts für die Gesellschaft getan, noch nicht wirtschaftlich erfolgreich, vielleicht noch nie gearbeitet, ja, oder vielleicht eben wirklich einfach nur noch mit dem, was er auf dem Leib trägt, 3000 Kilometer zu Fuß gelaufen, um ein besseres Leben zu haben. Ja, das mag der Flüchtling sein, den wir gering achten. Das mag der Fremde sein, ja, oder der eben mit wenig Erfolg. Vielleicht der Penner unter der Brücke, der Bettler am Bahnhof, den wir sehen. Oder wer auch immer das ist, den du geringer schätzt als dich selbst. Jesus sagt, was ihr dem tut, das tut ihr mir. Jesus stellt sich mit all diesen Menschen auf eine Stufe. Jesus sagt, ich bin was Besseres, bin ja der Sohn Gottes. Ja, Jesus sagt, ich stehe mit denen auf einer Stufe. Die, die in den Augen der Menschen wenig wert sind. Jesus zeigt uns wirklich, und das hat er in seinem ganzen Leben bewiesen, dass ihm alle Menschen, alle gleich viel wert sind. Und wenn sie Jesus alle gleich viel wert sind, haben wir das Recht, an Unterschiede zu machen? Ja, liegt es an uns, ist es unser Maßstab, Menschen zu beurteilen und sagen, ach, der ist weniger wert als ich, ich bin wichtig. Ja, auch da hat jemand eine schöne Karikatur gesehen, steht einer so, wie man sich den Deutschen so vorstellt, ja, Sandalen, weiße Tennissocken, kurze Hose, Feinripp-Unterhemd, ja, kleine Plauze, Flasche Bier in der Hand, an seinem Grill voller Würstchen und sagt, was sollen denn die ganzen Flüchtlinge hier, wir haben ja eh selber nichts zu essen. Wir haben ja nichts. Nein, wir haben auch gar nichts, haben wir. Das ist wie die Frauen, die vor dem Schrank stehen und sagen, ich habe nichts zum Anziehen. Entschuldigung, ihr Frauen, aber ich denke, die Männer wissen, was ich meine. Aber warum denken wir so? Warum denken Menschen immer in diesen Kategorien? Warum halten sie sich für mehr wert als andere? Und ich glaube, dass es unserem Selbstbewusstsein immer hilft, wenn wir sagen können, oh, ich habe da einen, der ist weniger wert als ich. Weil das heißt ja, ich bin etwas wert. Und deswegen schauen Menschen gerne auf andere herab. Deswegen suchen sie sich auch immer jemanden. Ja, und das ist so typisch, dass die Mittel auch der Populisten einfach. Ja, ich suche mir irgendeine Gruppe aus, auf der hacke ich rum. Die sind jetzt an allem schuld. Die Juden sind an allem schuld oder die Ausländer sind an allem schuld. Die Flüchtlinge sind an allem schuld. Was auch immer. Irgendjemand hat auch mal gesagt, fällt mir gerade so ein, sagte, wir sagen, nee, gebt den Geld doch nicht den Flüchtlingen. Ja, gebt das Geld doch lieber für die Hartz-IV-Empfänger aus. Ja, und wenn wir dann die Flüchtlinge nicht haben und die Hartz-IV-Empfänger das Geld kriegen, dann sagen wir, ja, gebt das Geld doch nicht den Hartz-IV-Empfängern, die können doch arbeiten gehen. Ja, es ist unsere Hartherzigkeit, die uns abhält, Menschen zu helfen. Aber ich glaube, wenn wir einmal verstanden haben, was wir wirklich wert sind, wir, ich ganz persönlich, du ganz persönlich, was wir wert sind, dann wird es uns deutlich leichter fallen, die Welt mit anderen Augen zu sehen und die Menschen anders zu beurteilen. Ja, nicht wie die Welt, die Jesus nicht kennt und nicht liebt, nicht so zu urteilen, nicht so zu werten, nicht so zu reden und auch nicht so zu handeln. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir Jesu Urteile, Jesu Wertung, Jesu Reden und Jesu Handeln. Von was sind die wohl geprägt? Durch und durch von Liebe. Jesus hat sich nie über irgendeinen anderen gestellt. Aber es wäre traurig, wenn ich an dieser Stelle jetzt einfach aufhören würde, weil das würde uns frustriert zurücklassen. Ja, die Frage ist doch, und ich hoffe, dass das wirklich der Heilige Geist auch bewirkt, dass wir fragen, wie komme ich denn zu einem solchen veränderten Denken? Denn der eine oder andere wird sich vielleicht auch erwischt haben und sagen, ja, habe ich auch schon gedacht. Wie kommen wir zu diesem veränderten Denken? Und ich glaube einfach, das funktioniert nur dann, wenn wir unseren wahren Wert erkennen. Was bist du wirklich wert? Und wenn du verstanden hast, was du wert bist, dann brauchst du es nicht mehr. Dann brauchst du keine Menschen mehr oder das Bild von Menschen, die weniger wert sind als du. Du musst dich nicht an irgendjemand anderem messen, weder nach oben noch nach unten. Und so bleibt die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was bist du wert? Also wir wissen jetzt schon mal, es ist nicht der Materialwert. Das ist irgendwie blöd. Ja, selbst mit 6 Millionen. Aber du bist wert, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ja, gestorben, damit du gerettet wirst. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Du bist so wertvoll, dass der Sohn Gottes sein Leben für dich gegeben hat. Für dich ganz persönlich. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand sein Leben für euch gegeben hat. Wir lieben ja diese Szenen aus den Filmen, besonders so romantische Filme, ja so amerikanische, wenn dann möglicherweise die Geliebte des Heldens vom Film, jemand schießt auf sie und der Held springt vor sie und fängt mit seinem Körper die Kugel ab und verstirbt vielleicht in ihren Armen. Also es ist wahnsinnig romantisch, ja. Und wir finden das ganz toll, wenn jemand sein Leben lässt für einen anderen. Ja, aber Jesus hat sein Leben für dich gelassen. Und das ist deutlich mehr als romantisch. Das ist das Beste, was dir in deinem Leben je passieren kann. Aber das zeigt es. Danke. Aber das zeigt genau, welche Liebe Gott zu dir hat, was du wert bist. Ja, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, lesen wir in Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist doch ein starkes Wort. Ja, Gott zeigt dir ganz persönlich in Jesus Christus, was du ihm wert bist. Gott zeigt dir, was du ihm wert bist, dass er seinen Sohn dafür gibt. Warum? Weil er dich liebt und weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Und für uns nochmal zur Erinnerung, die wir so gerne um uns herum gucken und andere ganz anders bewerten. Da steht, Gott hat die Welt geliebt. Und das schließt alle Menschen ein. Das hört nicht an der Grenze von Deutschland auf und auch nicht an der Grenze von Europa. Wir schicken Missionare nach Afrika und sagen, oh, die müssen gerettet werden. Ja. Aber wenn sie nach Deutschland wollen, dann weisen wir sie an der Grenze ab. Jesus selbst war einer, und das muss man wirklich mal klar sagen, den die Menschen um ihn herum verachtet haben. Jesus war nicht der tolle, charismatische, glänzende Superheld, dem alle hinterhergelaufen sind. Ja, es sind viele Menschen hingegangen, weil sie gemerkt haben, dass er das, was er sagt, dass das Klasse ist, dass das Wort Gottes ist. Aber Jesus war eher jemand, der verachtet worden ist. Und das hat er auf sich genommen, nur um für dich und für mich alles zu geben. Ja, warum behaupte ich das jetzt, dass Jesus eben nicht dieser Held war? Da gucken wir mal wieder in sein Wort rein. Und dann finden wir, Moment, ups. Finden wir in Jesaja 53 ab Vers 3 diese tollen Verse, die der Prophet Jesaja über Jesus Christus ausspricht. Und da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und ich denke an so manchen Flüchtlingen, wenn wir Bilder davon sehen, ja, der aus dem Kriegsgebiet kommt, vielleicht schwer verletzt, ja, runtergekommen über die Wege. Da war wahrscheinlich ein ähnliches Bild auch. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Schon zu weit? Ja. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und ganz ehrlich, wer noch glaubt, dass wirklich, ja, oder wer noch nicht glaubt, dass das, was Jesus für dich getan hat, oder was du da gelesen hast, dass das deinem Leben Wert gibt, Dem möchte ich ganz gerne was mitgeben aus der Offenbarung. Da sagt nämlich Jesus zu diesen Menschen, die ihn aufgenommen haben, die seine Kinder sind, die ihn persönlich, diesen Tod auf Golgatha für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Da heißt es in Offenbarung 1 ab Vers 5, was diese Kinder jetzt sind. Und das finde ich faszinierend. Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Also ich glaube mal, das ist so in unserer Wertschätzung, menschliche Wertschätzung, so ziemlich das Geilste, was du haben kannst. Ja? Jemand, der über die ganze Welt regiert, über alle Könige. Er hat Macht über alles. Und da heißt es, ihm, der, also Jesus, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Also, Jesus, der über alle Könige der Erde regiert, hat dich ganz persönlich als sein Kind und mich zu was gemacht? Zu Mitherrschern. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es zu Königen. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern für seinen und unseren Vater im Himmel. Und ehrlich, ganz egal, was deine Eltern dir vielleicht gesagt haben, wie nutzlos und wertlos du bist, was dir die Menschen um dich herum gesagt haben, in Gottes Augen bist du wertvoll. Egal, was deine Umwelt, was andere Menschen dir sagen, Arbeitskollegen, was auch immer, egal, wenn sie dir sagen, wie nutzlos und wertlos du bist in Gottes Augen wertvoll. Alles hat er für dich gegeben. Du bist Gott wertvoll. Und weil einfach jeder Mensch Gott so wertvoll ist, also auch ich, habe ich mir vorgenommen, dass ich mich nicht einreihen will in die Reihe derer, die menschenverachtenden Menschen ertrinken lassen. Die wegsehen, wenn andere leiden. Ich will die Menschen lieben, die Gott mir in den Weg gestellt hat. Und ich möchte euch einladen, das mit mir zu tun. Nicht unchristliche Methoden, Gedanken und politische Programme werden das christliche Abendland erhalten, sondern die Nächstenliebe, die wir zeigen, weil Jesus uns liebt. Wir brauchen keine Politiker und Populisten, die sagen, die Islamisierung, Deutschland geht ein, das christliche Abendland geht ein. Und das geht nicht ein, wenn ich Flüchtlingsheime niederbrenne, wenn ich Menschen aussperre. Nein, das Abendland geht da ein, wo unsere Herzen hart sind, wo die Nächstenliebe erkaltet, wo die Liebe Gottes nicht mehr in unsere Welt hineinkommt. Da stirbt unser christliches Abendland. Und wenn du diese Liebe noch nicht kennst, die Jesus so in die Herzen hineingibt, diese Liebe, die Gott gezeigt hat in seinem Sohn Jesus Christus, dann bist du einfach herzlich eingeladen, sie heute anzunehmen. Weil das ist das Großartigste, was dir in deinem Leben passieren kann. Es ist das, was deinem Leben wirklich Sinn gibt und wirklich Wert gibt. Denn wenn du nach 80 Jahren stirbst oder 75, was bleibt von dir? Was ist dein Wert gewesen, was über dich hinausgeht? Wenn nicht das, was in die Ewigkeit hineinreicht. Ja, dieser Wert, der in die Ewigkeit hineinreicht. Und egal, wo du herkommst, egal, was du bist, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Du bist ihm wertvoll. Und ich denke, dass schon einige hier sind, die ja Gottes Kind sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass auch diese Menschen nicht daran zweifeln, ob sie wertvoll sind. Ich kenne viele Christen, die da echt hadern. Aber dann schaut mal mit mir zum Kreuz und schaut, was Jesus für dich ganz persönlich getan hat. Für dich, weil er dich liebt. Er hat alles gegeben, weil du ihm wertvoll bist. Und er hat dich zu einem König und Priester gemacht. Das Höchste, was man sich vorstellen kann. Er hat dich erwählt. Dich ganz persönlich. So wichtig war ihm das. So wertvoll bist du ihm. Und ich wünsche mir einfach, dass das wirklich unser Leben verändert, dass es unser Denken verändert, dass wir uns auf den Prüfstand stellen. Und ich muss für mich sagen, ich kann mich nicht freisprechen davon, dass auch solche Gedanken durch meinen Kopf gehen. Ja, aber Jesus hat eben, Gott hat gesagt, dass er uns ein fleischernes Herz geben will. Er will uns das steinernes Herz wegnehmen und ein Herz aus Fleisch geben. Ein Herz für die Menschen, die ihn nicht kennen. Ein Herz selbst für die Menschen, die ihn ablehnen. Jesus hat die geliebt, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Als er dorthin ging, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Wir müssen nicht danach werten und sagen, okay, dem helfen wir, dem Flüchtling, der hat Jesus angenommen. Aber der will Jesus nicht haben. Ja? Dem helfen wir nicht. Wenn er mal Jesus angenommen hat, dann darf er auch zu uns kommen. Wir sollen dem Fremden helfen und für ihn da sein und ihn mit der Liebe überwältigen, die Gott uns ins Herz schenkt. Und ich wünsche mir einfach für mich und für euch, dass die Welt an uns ganz persönlich die Liebe Gottes erkennt. Amen.